das Ziel der richtigen Lehre. Alles, was diesem hier widerspricht, sagt Paulus im Grunde, ist falsch. Zum Beispiel die Verse 6 und 7. Davon sind einige abgeirrt, das heißt, sie haben diese Lehre nicht mehr im Zentrum ihres Handelns und haben sich hingewandt zu unnützem Geschwätz, wollen das Gesetz lehren und verstehen selber nicht, was sie sagen oder was sie so fest behaupten. Diese Epheser haben anscheinend den Kompass verloren. Der Kompass, den wir in Vers 5 lesen und den sie eigentlich anwenden sollen für sich, für ihr Leben. Es ist aber auch ein Kompass für uns hier in Ludwigsburg. Es ist nur ein Beispiel, aber ich möchte es mal kurz vor Augen führen. Wenn es um die Liebe geht, ertappen wir uns dabei, dass wir lieblos handeln, Tag für Tag. Ich muss zu meiner Schande gestehen, heute Morgen schon wieder, obwohl ich wusste, über was ich predigen werde, habe ich mich ertappt bei lieblosem Sprechen. Wie oft passiert uns das, dass wir aus Lieblosigkeit handeln? Und ich zeige jetzt natürlich nicht mit dem Finger auf andere, sondern ich spreche jetzt direkt von mir. Manchmal macht es so richtig Spaß, bei jemandem den Fehler zu entdecken und ihn zu korrigieren. Den Splitter, sagt Jesus dazu, den Splitter aus jemandes Auge zu ziehen. Und wir wissen auch, dass Jesus da auch gleichzeitig einen Balken bei uns im Auge sehen. Ganz wichtig, jetzt ist die Zeit für Korrektur gekommen, ich freue mich schon drauf und ich bin der Vollstrecker, der auserwählte Vollstrecker. Ich mache jetzt mal bei jemandem sauber. Endlich großes Reine machen. Und leider fehlt dabei etwas, nämlich natürlich die Liebe. In Wirklichkeit geht es bei der Korrektur von unseren Mitmenschen, ich sage das jetzt mal so, ihr dürft es gerne auf euch beziehen oder auch nicht, wenn ihr damit kein Problem habt, sich selber irgendwie besser zu fühlen oder überlegen zu fühlen. Und es klappt gut, wenn neben einem jemand erniedrigt wird. Wenn man jemanden erniedrigt, kann man sich selber ein bisschen besser fühlen. Das ist ein recht gängiges menschliches Bedürfnis. Das erlebe ich auch täglich bei anderen an meinem Arbeitsplatz. Es ist aber lieblos. Und dann sind wir schon wieder bei Vers 5. Ich handle nicht gemäß der Lehre von 1. Timotheus 1, Vers 5. Ganz einfach. Ich habe bei sowas schon mal den Kompass verloren. Ich bin abgeirrt und habe einen falschen Weg eingeschlagen. Man ist nie auf dem richtigen Weg, wenn man sich über Fehler anderer freut. Und auch vielleicht, wie ich das dargestellt habe, auf die Korrektur dieser Fehler. Wenn man nicht stattdessen voller Mitleid über die Fehler anderer ist und das Bedürfnis nach Korrektur aus einem Mitleid darüber entspringt. Man ist nie, ganz allgemein gesagt, auf dem richtigen Weg, wenn man jemandem lieblos begegnet. Und dafür gibt es neben meinem Beispiel noch tausend andere Arten. Tausende. Der Kompass Gottes zeigt eine andere Richtung an. Und wenn unser Kompass verloren gegangen ist, wird es Zeit, dass wir ihn zur Hand nehmen oder uns diesen hier zu Gemüte führen, um mal so richtig eingenordet zu werden, wie es so schön heißt. Und mir geht es bei solchen Begegnungen mit Gottes Wort so, dass ich merke, wie unwichtig und fehlerhaft meine Handlungen sind und wie wichtig es ist, stattdessen Menschen mit Liebe einfach zu begegnen. Es ist eine beschämende Erfahrung, das sage ich ganz offen. Zurück zu den Ephesern. Sie sind zumindest zum Teil abgeirrt von dieser Lehre, von dieser Unterweisung. Die Prioritäten sind durcheinandergewirbelt worden. Unnützes ist wichtig geworden und das Wichtige ist unwichtig geworden. Also gewissermaßen haben die Epheser hier irgendwas auf den Kopf gestellt, was so nicht richtig ist. Und sie haben dabei das reine Herz, das gute Gewissen und den ungeheuchelten Glauben eingebüßt. Verstehen in der Folge Gottes Wort gar nimmer. Hier ist vermutlich das Alte Testament, hier ist das Alte Testament gemeint. Sie sind nicht in der Lage dazu, durch diese Verwirrung Gott in seinem Wort richtig zu verstehen. Anders gesagt, man versteht Gott nur dann, wenn man Vers 5 berücksichtigt. Das ist interessant. Wenn man den außer Acht lässt, verliert man den Durchblick. Der Gott der Liebe ist nur zu verstehen, wenn ich mich selber an die Liebe halte und damit direkt auf Gott schaue. Dementsprechend geht es demjenigen, der diesen Kompass hat, ganz anders. Der weiß, wie die Dinge anzusehen sind. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand recht gebraucht. Neuer Abschnitt. Wer diesen Kompass hat, weiß, wie das Gesetz, also unter Gesetz versteht Paulus die Tora, also die fünf Bücher Mose, aber auch manchmal ganz allgemein das Alte Testament, der weiß, wie das richtig gebraucht wird. Wie ist das möglich? Sie sind nämlich eigentlich, diese Gesetze, auch ein Ausdruck von Gottes Liebe. Und vielleicht schwebt zu manchem im Kopf, was Gesetz, da war doch was, Römerbrief zum Beispiel. Ich sage ganz offen oder ganz bewusst, auch diese Gesetze sind ein Ausdruck von Gottes Liebe. Gehen wir mal weiter. Weil er weiß, also in Vers 9, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern den Ungerechten und Ungehorsamen, den Gottlosen und Sündern, den Unheiligen und Ruchlosen, den Vatermördern und Muttermördern, den Totschlägern, den Unzüchtigen, den Knabenschändern, den Menschenhändlern, den Lügnern, den Meineidigen und wenn noch etwas anderes der heilsamen Lehre entgegensteht, nach dem Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut ist. Derjenige, der gerecht ist, der steht nicht selber unter dem Gesetz, wie es in Römer 7, Vers 6 heißt. Er ist frei davon. Könnt ihr gern nachlesen, ich habe es jetzt nicht extra rausgesucht. Er ist frei vom Gesetz, stattdessen hat er den Geist Gottes. Es geht dabei nicht um die Einhaltung von Buchstaben des Gesetzes, sondern ums Hören auf das, was Gott durch seinen Geist dem Gerechten sagt. Und dann ist das Gesetz eigentlich überflüssig. Aber Menschen, die den Geist Gottes nicht haben, für die ist das Gesetz sehr wohl wichtig, sagt Paulus hier. Das sind ganz offensichtlich diejenigen, die hier in dieser Liste des Grauens, nenne ich es mal, erwähnt werden. Ganz nebenbei bemerkt, das ist gar keine so arg zufällige Liste, die hier zusammengestellt ist, sondern da ist einiges davon das hässliche Gegenbild von den 10 Geboten, wenn ihr mal vielleicht zu Hause das mal durchgeht. Das heißt, was in den 10 Geboten geboten ist, findet hier sein negatives Echo. Wenn Gott also mit Gesetzen davor bewahren wollte und will, dass man zu so einem Menschen wird, ist das ein Ausdruck von Liebe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so eine Liste durchlest. Manches vielleicht von dieser schrecklichen Liste lesen wir oder schlucken wir ganz leicht. Wer hat zum Beispiel noch nie gelogen? In der Bibel selber steht ja, dass alle Menschen Lügner sind. Es gibt sogar so Statistiken, dass die besagen, dass jeder Mensch am Tag, was weiß ich, wie viele Dutzend Male lügt. Das ist natürlich auch eine Frage, was man als Lüge genau versteht. Andere unkonkrete Vergehen wie Ungehorsam oder ungeistliches Verhalten passiert halt schon mal. Anderes, ich möchte das nicht verharmlosen, aber ich möchte einfach so praktisch ausdrücken, wie das auf uns wirkt. Anderes ist dagegen äußerst schwer zu ertragen, aber real. Nicht nur in Ephesus, sondern auch heute. Nicht nur in der Antike, auch heute. Mich treiben ein paar Dinge um dieser Tage. Natürlich das, was in den Nachrichten kommt, diese Gräueltaten, die in Israel passiert sind, als Israel überfallen wurde von der Hamas. Diese bestialische Folter, Mord an Frauen und Kindern, die möglicherweise immer noch andauern durch die Geiseln, die da genommen wurden. Oder halt an den Geiseln, die genommen wurden. Mich treibt auch das längere anhaltende Thema schon von der Ukraine um, was da für Verbrechen geschehen sind und immer noch geschehen, wie es in einem Krieg normal ist. Und wir müssen davon ausgehen, dass das Ganze nur die Spitze des Eisbergs ist, das, was wir in den Nachrichten lesen. Und die vielen Millionen Sachen, die in den Nachrichten nicht stehen, gibt es ja auch noch. Und auf die werde ich dann auch noch aufmerksam, wenn ich wieder an meine Schule denke, an meinen Arbeitsplatz. Ich lese gerade ein Buch mit einem Englischkurs in der Oberstufe und vielleicht hätte ich das Buch gar nicht angefangen, wenn ich gewusst hätte, was da drin steht. Andererseits, ich lese es parallel mit den Schülern, Simeon. Es ist recht kurzfristig entstanden, also die Idee ist recht kurzfristig gekommen. Und zwar ist es natürlich eine erfundene Geschichte, aber wir können davon ausgehen, dass sie sehr stark auf der Realität basiert. Und da kommt alles drin vor, was Paulus hier aufzählt. Vielleicht habt ihr schon von dem Film gehört, Slumdog Millionaire, Schauplatz Indien. Ich habe den Film nicht angeguckt, aber lese halt jetzt das Buch mit den Schülern. Und ich habe immer so im Hinterkopf gedacht, ja, so eine etwas heitere Geschichte über Indien, da gewinnt ein sehr armer Mensch 15 Millionen Euro umgerechnet, ist doch schön. Ein Weise zu dem, was für eine Geschichte, beinahe der amerikanische Traum, von nichts zu großem Reichtum kommt. Ich höre schon das Lachen, dass manche das ganz gut kennen. Stattdessen lesen wir von unfassbaren Schrecken, die sich in Indien zutragen. Ich nehme jetzt nur ein Beispiel, um eure Nerven nicht zu sehr zu strapazieren. Hauptfigur, Romanfigur, wird erstmal natürlich, wie es häufig passiert, geboren. Und dann gleich innen, ja, wir wurden geboren auf die eine oder andere Art und wird gleich von seiner Mutter quasi entsorgt in irgendeinem Mülleimer oder so einer Tonne oder sowas und wird dann da ist so ein katholisches irgendwas, vielleicht Priesterseminar oder sowas oder halt so eine Wohltätigkeitsgeschichte, wird dort eingesammelt und überlebt und wird großgezogen. Schlimme Sachen tragen sich dort auch zu. Später kommt er in so ein Jugendheim. Eher ein Kinderheim. Und erfährt dann, wie dort Kinder regelmäßig sexuell missbraucht werden vom Heimleiter. der sucht sich die Kinder aus, wie es ihm gerade passt und behandelt die Kinder total, komplett als Ware, verkauft diese Kinder an einen Kriminellen, der Kinder absichtlich verstümmelt, damit sie mitleiderregende Bettler werden. Also zum Beispiel werden sie geblendet, damit sie als blinde Kinder mehr Geld einbringen als Bettler. Als ich jetzt am Freitag, also vorgestern, einen Teil der Geschichte gelesen habe, haben wir mit den Schülern zusammen einfach mehrfach nur schlucken müssen. Und zwar schlucken wir natürlich wegen dieses Albtraums und im Hinterkopf haben wir immer erfunden, ist vielleicht diese spezielle Geschichte, aber die Welt ist so. Es gibt solche Dinge. Menschen als Ware, ohne jegliche Würde. Man muss aber gar nicht so arg in die Ferne gehen, wo die Armut, also die Armut in Indien, Abhängigkeiten schafft und alles noch schlimmer macht vielleicht. Von wie viel schlimmem Missbrauch haben wir im christlichen Deutschland schon gehört und gelesen, auch und besonders in Kirchen, einfach überall, wo wehrlose Menschen, eben halt oft Kinder, sind, dort finden sich auch die passenden Täter. Und genau solche Menschen brauchen das Gesetz, sagt Paulus hier. Und wir nicken dabei eifrig. Dieses Gesetz wird Menschen aber nicht in den Himmel bringen. Dafür hat Gott seinen Sohn Jesus auf die Erde gesandt, um alle Straftaten, alle Sünden der Menschen zu sühnen, die an Jesus glauben. Aber dieses Gesetz ist ebenfalls ein Kompass auf unserer Erde. Verknüpft mit der Hoffnung, dass es Menschen abhält, solche schlimmen Taten zu begehen, zumindest einzelne, zumindest aber auch für alle als sichtbarer Maßstab, das ist falsch und das ist richtig. Das sagt Gott. Und ich möchte eine kleine Geschichte noch dazu erzählen oder eine Anekdote, dass es auch klappt. Es ist so, dass dieses Gesetz auch Segen bringt. Mir hat mal jemand erzählt, wie er ein bisschen in die Kriminalität, ich will nicht sagen abgerutscht ist, aber auch mal einen Einbruch begangen hat. Er hat, grob gesagt, mit Drogen weitergemacht, hat Drogen genommen. Er hat, er war in falscher und schlechter Gesellschaft. Und dann zu Clubbesuchen, Disco-Besuchen mit Drogen und so weiter, hat sich auch noch Prostitution dazu gesellt. Und zwar, dass er sozusagen Kunde wird. Aber an dieser Stelle hat er die Handbremse gezogen und hat sich an sein christliches Elternhaus erinnert und gesagt, nee, das geht für mich zu weit. Das kann ich nicht tun. Er hat sozusagen an die Gesetze seiner Eltern gedacht, an die Regeln, die sie aufgestellt haben. Seine Freunde sind da weitermarschiert mit Prostituierten. Sie hatten diesen Kompass nicht. Mittlerweile steht er fest im Glauben. Und ich will damit eigentlich nur sagen, das Gesetz hat ihm nicht geschadet. Und es schadet auch niemand anderem, der gottlos lebt, wenn er diese Leitplanken zumindest mal sieht. In Indien, in Deutschland, in Ephesus, in Ludwigsburg. Sie sind übrigens auch ganz ähnlich wie unsere weltlichen Gesetze, die ja sich an Gottes Geboten orientieren hier in Deutschland. Wenn man das Strafgesetzbuch mal aufschlägt, da steht grob gesagt, jeder Jurist möge mir verzeihen für die Vereinfachung, wer Straftaten begeht, der wird eine Strafe zu befürchten haben. Das Gesetz ist vielleicht nur dann schädlich, wenn wir meinen, dass wir durch die Einhaltung der Gesetze also durch unsere eigene Leistung, in den Himmel kommen können. Das geht nicht. Wenn es ums Heil geht, ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Folie, dann sind wir schon wieder bei Vers 5. Dann geht es nicht ohne Jesus. Paulus macht ja eigentlich hier nichts anderes, als Jesus zu zitieren, wenn er von dem Ziel aller Unterweisung schreibt. Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben hat vielleicht seinen Ursprung in Matthäus 22, Vers 34. Als aber die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich, übrigens auch kein Smalltalk, und einer von ihnen, ein Lehrer des Gesetzes, versuchte ihn und fragte, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Eine kleine Ergänzung im 1. Johannes 4, Vers 16b. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und ich finde, wir sehen hier, wie von Anfang bis jetzt Gottes Motivation einfach nur Liebe ist. Sei es, dass sie sich im Gesetz ausdrückt, um die Menschen zu bewahren vor falschen Taten, oder jetzt, dass sie in unser Herz kommt durch Jesus, durch seinen Geist, und dass wir dadurch von ihm direkt, von Gottes Geist, Weisung bekommen, liebevoll und nicht lieblos zu sein. Egal, wie du heute hergekommen bist, das ist relevant, das ist kein Smalltalk. Smalltalk hat ja sicher seinen Platz, vielleicht um mal das Eis zu brechen, jemanden nach seinem Befinden zu fragen und so weiter. Aber letztlich in die Tiefe geht Smalltalk nicht. Gottes Wort, auch dieser Brief des Paulus, geht in die Tiefe, den er an Timotheus schreibt. Zusammenfassend kann man sagen, Liebe, das reine Herz und das gute Gewissen haben wir, wenn wir an Jesus glauben und sein Geist uns leitet. Das Gesetz aber ist für die, die das noch nicht haben. Und alles davon ist Ausdruck von Gottes Liebe zu seinen Menschen. Und ich freue mich auf die nächsten Begegnungen mit Paulus und dem, was er an Timotheus zu schreiben hatte. Und ich hoffe, ihr freut euch auch noch drauf. Und ich möchte jetzt noch bitten, dass ihr aufstehen und gemeinsam beten. Herr, unser Vater, ich danke dir dafür, dass du der Gott der Liebe bist und dass du in der Geschichte gezeigt hast, dass dein Antrieb immer Liebe für die Menschen war. Und vieles verstehen wir sicher nicht. Wir verstehen vieles nicht, was du zugelassen hast. Aber wir wissen, dass du die Sprache der Liebe sprichst und dass deine Liebe so weit gegangen ist, dass du deinen eigenen Sohn geschickt hast, wie wir es auch vorhin gesungen haben, um uns zu erlösen. Auf dass wir deine Kinder sein können, auf dass ja kein Graben mehr zwischen dir und uns ist, sondern dass wir zu dir gehören und dass wir deinen Geist haben dürfen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass wir als Gemeinde, wir als Einzelne deine Werkzeuge der Liebe sein können. Ja, dass wir den Weg zu dir weisen können. Nur so können wir es, wenn wir deine Liebe widerspiegeln. Ich möchte dich bitten, dass du uns da in die Hand nimmst als ein Vater der uns da führt mit seinem Geist. Auf dass viele Menschen es erkennen und glauben können und die gute Nachricht verstehen können und zu deinem Nachfolger werden. Ich danke dir dafür, Herr, dass du der Gott der Liebe bist und dass die Nachricht, die du uns gegeben hast, eine gute ist und dass wir das glauben können. Im Namen Jesu. Amen.